Viele Menschen in unserer Zeit können nicht an Gott glauben und sie wollen es auch nicht. Es gibt Gott sei Dank aber auch viele Menschen, die glauben an einen lebendigen Gott, nicht nur an ein unsichtbares und undefinierbares Wesen, sondern sie wissen, dass dieser Gott durchaus eine Beziehung zu unserem Leben haben kann und wir als Menschen zu ihm ein Vertrauensverhältnis haben können. Es gibt auch viele Leute, die glauben an das persönliche Erlösungswerk Jesu Christi und kommen durch dieses Sühnopfer des Heilandes mit Gott in ein herrliches und wunderbares Verhältnis. Es gibt aber nun schon etwas weniger Leute, die mit dem Begriff des Heiligen Geistes etwas anfangen können. Manche Leute, die haben einfach Angst, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist. Sie sind das Opfer einer falschen Sektenpolitik geworden. Aus lauter Angst, in etwas Verkehrtes und Falsches hineinzugeraten, sperren sie sich und riegeln sich ab, wenn vom Heiligen Geiste die Rede ist. Natürlich weiß ich es, dass dazu Anlass gegeben wurde, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die ihren eigenen Eifer mit den Wirkungen des Heiligen Geistes verwechseln. Aber wir wollen doch in dieser Sache, liebe Geschwister und liebe Freunde, auf die Bibel, das Wort Gottes hören. Und hat nicht der Herr Jesus gerade von diesem Heiligen Geist gesagt, dass er kommen wird und euch in alle Wahrheit hineinleiten möchte? Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, besonders diejenigen, die an Jesus gläubig geworden sind und mit ihrem Gott ins Reine kamen, in alle ewige göttliche Wahrheiten hineinzuleiten. Von dieser Aufgabe des Heiligen Geistes möchte ich heute Abend gerne etwas sprechen und will mein Thema folgendermaßen benennen: ein sehr schwieriger Auftrag. Ich habe den Bibeltext dazu auswendig gelernt. Erstens, weil ich schon öfter darüber gesprochen habe, da und dort. Und jedes Mal, wenn ich darüber rede, empfinde ich, wie wichtig er ist. Ich habe ihn auch zweitens deshalb auswendig gelernt, weil er sehr kurz ist. Er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 56. Da spricht ein alttestamentlicher Mann: Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade gegeben zu meiner Reise. Lasset mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Ich will diesen Vers noch einmal sagen. Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade gegeben zu meiner Reise. Lasset mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Um diesen Vers näher zu erläutern und über die Person, die diesen Vers in so feiner Weise zum Ausdruck gebracht hat, mehr zu sagen, muss ich aufs Haus Abraham zurückgreifen. Abraham war für die Menschheit ein von Gott geschenkter Mann. Jeder wahre Gottesmann in der Vergangenheit oder in der Gegenwart oder auch in der Zukunft hat die wunderbare Aufgabe, durch sein Leben, durch seine Lebensführung und durch alles, was er tut und bezeugt, ein Stück Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Mit anderen Worten: Gott nimmt sehr gerne und mit Vorliebe ihm geweihte Leute, um sich durch diese ihm geweihte Leute einer sterbenden, armseligen, verführten Welt kundzutun. Jeder Gottesbote offenbart die Herrlichkeit Gottes auf eine originelle Weise. Gott arbeitet da nicht mit Schablonen. Wir haben nur einen Hiob in der Bibel. Wir haben nur einen David in der Bibel. Wir haben nur einen Simson in der Bibel. Wir haben nur einen Salomo in der Bibel. Wir haben auch nur einen Abraham. Und alle diese Gottesmänner haben in origineller Weise seine Herrlichkeit kundgetan. Also so etwas von einer Fließbandanfertigung kennt Gott nicht. Wenn ich sehe, wie Menschen sich gleich benehmen, in der gleichen Weise Gott preisen und rühmen, die gleiche Denkweise haben, die gleiche Handlungen begehen, ich streite ihnen die Gotteskindschaft nicht ab, aber das sind meistens kleine Babys. Ein herangereifter Gottesmann ist eine originelle Persönlichkeit. Und was wir heute brauchen in unserer Zeit, sind solche Originale, durch die Gott etwas tun kann. Sehr oft pflege ich, in meine Zuhörer hineinzurufen, werde du doch das, wozu Gott dich bestimmt hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Lass nicht etwas aus dir machen, was schon in hundert- und tausendfacher Anfertigung da ist. Dringe durch zu einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu Gott. Lass alles, was dich daran hindert, an Sünde, Welt und Lustbarkeit, lass es zurück. Denn es geht hier ums Allerhöchste und ums Allerschönste, was wir überhaupt haben. Abraham hat also in ganz besonderer Weise den biblischen Glauben durch sein Leben zur Offenbarung gebracht. Mit anderen Worten, durch die Person des Abrahams zeigt uns Gott, was Vertrauen eigentlich ist. Ich bin für diese Persönlichkeit im Alten Testament so dankbar und freue mich von ganzem Herzen, dass es so einen Menschen von Gott gegeben hat. Paulus, Jesus, so viele neutestamentliche Gottesmänner zitieren diesen Abraham gerne, in ganz kurzen Zügen. Abraham war einer, der die Stimme Gottes gehört hat, in einem Lande, wo man den Götzen gedient hat. Dieser Abraham war bereit, aus Liebe zu diesem Gott, der zu ihm redete, seine Verwandtschaft, sein Vaterland und alles, was ihm lieb geworden war, zurückzulassen. Jeder wahre Gläubige, jeder, der ein Herzensverhältnis zu Jesus hat, der sich nicht nur in religiösen Formen bewegt, der nicht nur ein Schablonenchrist ist, jeder, der diesen biblischen Glauben hat, muss bereit sein, das, was ihm persönlich lieb ist, zurücklassen zu können. Das war Abraham. So ging er in ein Land, das Gott ihm noch zeigen wollte, um dort ein Fremdling zu sein. Das sind Dinge, von denen hält die Welt nichts. Aber Leute, denen das Geheimnis des persönlichen Vertrauens aufgegangen ist, die schätzen das und die begreifen das. Alles dran zu geben, was einem die Erde bietet und gibt, an Freude, an Bequemlichkeit, an irdischem Besitz, nur um ein Fremdling zu sein, du, da gehört wahrlich Glaube dazu. Ich befürchte bloß, dass wir Bibelleser, wir fromme Bibelleser, oft gar nicht begreifen, was das alles zu bedeuten hat. Er hatte dort keine wohnhafte Stätte, er wurde nicht sesshaft, er wohnte in Zelten, er durchstreifte nur unter der Führung Gottes jenes Land, das einmal seine Nachkommen erben sollten. Und über diesem Gebot Gottes und über dieser Nachfolge kam dieser Abraham in eine ganz persönliche, natürliche Schwierigkeit, wie ich sie da und dort auch in unseren Häusern vorgefunden habe. Was meine ich denn für eine Schwierigkeit, in die der Abraham hineinkam? Er wurde älter und stellte fest, dass seine psychischen und dass seine physischen Kräfte einfach nachließen. Gott hatte ihn, obwohl er Fremdling war und nicht sesshaft wurde, dennoch sehr reich gemacht. Und Asar, den Sohn der Verheißung, für den er so lange geglaubt hatte, für den er betete, für den er kämpfte, für seinen Sohn sah die Zeit gekommen, dass er sein Gesamterbe antreten sollte. Lieber Zuhörer, ich möchte dich jetzt schon bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass ich hinter diesen Vorgängen und hinter diesen Führungen eine ewige, wunderbare Weisheit Gottes sehe, aus denen wir ungeheuer viel lernen werden. Und dass Gott in ganz eindringlicher Weise zu unserem Herzen reden möchte. Was war das für ein Problem? Ich greife ein Beispiel aus dem Leben heraus, um es deutlich zu machen. Irgendwo in unserem Lande war ich während einer Evangelisation zu Gast in einer Familie, wie das mir immer passiert. Und da kommt doch die liebe Mama des Hauses mit einer eigenartigen Bitte an mich heran und sagt: Bruder Wegner, hättest du nicht für unsere Eva einen passenden jungen Mann? Ich dachte zunächst einmal, ich höre nicht richtig. Ja, habe ich dann erklärt, hört mal, also, ich habe ein sehr weites Herz und ich bin gerne bereit zu jedem Dienst, aber als Heiratsvermittler verstehe ich mich als Bote Gottes wahrlich nicht. Also, da müsst ihr euch zu solchen Zwecken andere Leute suchen. Das tut mir leid, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß von einem Fall, da war es rumgedreht. Da baten mich die Eltern, ob ich nicht für den schüchternen Joachim eine Frau wüsste. Auch das habe ich abgelehnt. Und schaut, doch, liebe Geschwister, habe ich heute Abend etwas Ähnliches vor. Es geht mir um eine Heiratsvermittlung. Und zwar ganz besonderer Art. Eine Heiratsvermittlung, die mit dem Thema, das ich genannt habe, zusammenhängt. Ein sehr schwieriger Auftrag. Genau in so eine ähnliche Situation, in so eine menschliche Situation, war Abraham hineingeraten. Isaac war herangereift, herangewachsen, und Abrahams Kräfte nahmen ab. Und so beschloss er in seinem Herzen, alles, was er hatte, alles, was er besaß, in die Verantwortung jüngerer Kräfte zu legen, in die Verantwortung seines Sohnes. Und er wusste auch, dass er dazu die richtige Frau nötig hätte, denn eine untreue Frau, eine verantwortungslose Frau, würde das alles, was er erglaubt und erarbeitet hatte, sehr schnell vergeuden. Zu dem Zweck rief er seinen treuen und bewährten Knechten Isaac zu sich und verlangte etwas ganz Merkwürdiges von ihm. Eliezer. Und verlangte etwas Merkwürdiges von ihm. Sagt zu ihm: Knie vor mir nieder, lege deine Finger in meine Hüfte und schwöre mir, dass du meinem Sohn Isaac kein Weib nehmest von den Töchtern Kanaans, sondern aus dem Hause Nahors in Mesopotamien. Warum denn das? Dieser Abraham war ein durch und durch gläubiger Mann. Er wusste, dass Gott ihm versprochen hatte, dass seine Nachkommen gesegnet werden sollte. Deshalb hat er von ganzem Herzen darauf geachtet, dass von seiner Seite aus diese Segensströme, diese wunderbaren Versprechungen Gottes nicht unterbrochen würden. Vater, Mutter, hast du diese Verantwortung deinen Kindern gegenüber? Ihr Jüngeren, haltet ihr etwas von dem Segen der Älteren? Ja, der Segen der Eltern baut den Kindern Häuser. Aber da geht es nicht um irdische Häuser. Da geht es um größere, um herrlichere Dinge. Also Abraham war konsequent in der Nachfolge. Und wo Eliezer das hört, kommen ihm schwere Bedenken in dieser Sache. Er sagt, halt mal, also so schnell will ich einen Schwur nicht ablegen. Ich habe da einige Bedenken. Das ist nicht so leicht. Gesetzt den Fall, ich reise nach Mesopotamien und beobachte dort in der Stadt Nahors diese jungen Mädels und ich finde tatsächlich eine, die unbescholten ist und die fähig ist, meinem Herrn, meinem jungen Herrn, dem Isaac, die Treue zu halten. Hört ihr, ihr Mädels in unserer Mitte? Und ihm auch den Haushalt zu führen. Und ich sage ihr dann mein Anliegen. Die mir aber sagt, ja, wo denkst du denn hin, mein lieber Mann? Das geht ja nun nicht. Ich kaufe doch keine Katze im Sack. Sag dem schönen Herrn Isaac, deinem Herrn, wenn er solche Interessen hat, dann möchte er selber kommen. Wenn die also nicht bereit ist, hier zu uns zu kommen, soll ich dann vielleicht Isaac nehmen und ihn wieder zurückführen nach Mesopotamien, wo ihr vor Jahren ausgezogen seid? Was sagt da der Abraham? Nein, davor hüte dich. Zurück auf gar keinen Fall. Glaubensleute, zielbewusste Leute, Menschen, die die Stimme Gottes gehört haben und ihr konsequent folgen hier auf dieser Erde, gehen unter gar keinen Umstand diesen Weg wieder zurück. Ja, aber wie soll das gehen? Das ist ein schwieriger Auftrag. Und da gibt ihm Abraham ein wunderbares Versprechen. Er sagt ihm, der Engel des Herrn, der mich aus Ur in Chaldäa ausgeführt hat, der wird vor dir hergehen. Und da schwur der Knecht, dass er also handeln würde. Lasst mich das jetzt neutestamentlich symbolisch vergleichen. Der Eliezer ist ein Symbol auf den Heiligen Geist, der eine sehr schwierige Aufgabe auf dieser Erde auszuführen hat. Er hat dem himmlischen Isaac, Jesus Christus, eine Brautschar zuzuführen. Und genauso wie dort damals der Eliezer dem Abraham gegenüber gebunden war durch einen Schwur, so ist haargenau der Heilige Geist Gott gegenüber gebunden. Der Heilige Geist wird nie etwas tun, was gegen den ausgesprochenen Willen und gegen das Wort des lebendigen Gottes ist. Der Heilige Geist wird haargenau, ganz genau das tun, wozu ihn Gott auf Erden beauftragt hat. Einen sehr schwierigen Auftrag. Jesus eine Brautschar zuzuführen. Zweitens, da wo dieser Eliezer mit seinem Auftrag auftritt, da wo der Eliezer etwas für den Isaac, für Jesus tut, da ist die unsichtbare Engelwelt. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so in Fürchten. Ich möchte fast persönlich werden heute Abend. Wenn der Heilige Geist, der himmlische Eliezer, heute Abend hier an der Arbeit ist in unserer Mitte, dann sind ganz gewiss die himmlischen Heerscharen da, denn die Engel gelüstet zu schauen, dies wunderbare Geheimnis, so der Ratschluss Gottes von Ewigkeit her. Ich kann euch nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich in diese Dinge ganz klar mit meinem Geist hineinschauen kann, dass ich die göttlichen Gedanken begreife, dass ich das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Zeit verstehe, dass ich weiß, was er vorhat und wie er gebunden ist an den lebendigen Gott und dass die Engel Gottes mitwirken, wo dieser Heilige Geist in Aktion tritt. Ganz interessant, liebe Geschwister, ist noch, wie dieser Eliezer diesen schwierigen Auftrag ausführt. Es wird uns dort berichtet in dem Kapitel 24, da nahm der Knecht 10 Kamele seines Herrn. Nicht irgendwelche Kamele, sondern nur 10 Kamele des Herrn. 10 ist die Zahl der Fülle, möchte ich sagen. 10 Jungfrauen gingen aus dem Bräutigam entgegen. Der Herr vertraute ihnen 10 Pfund an. Eine Frau hatte 10 Groschen, von denen sie eins verloren hatte. 10 ist in der Sprache der Bibel die göttliche Fülle. Diese Kamele haben eine ganz große Bedeutung. Ich könnte euch das nicht erklären, liebe Geschwister, wenn ich nicht in der Mission, als ich die Sahara überquert habe im Auto, im Auftrag Jesu Christi, Kameologie studiert hätte. Ich habe also Kameologie studiert, falls ihr das wissen wollt. Ich habe mich mit diesen Viechern da befasst. Und ich kann euch nur sagen, der Eliezer, der hat keine schnellen Pferde genommen. Keine Eiferer nimmt der Eliezer. Er nimmt auch keine störrischen Esel, sondern Kamele nimmt er. Ich will noch deutlicher werden. Ich bin nicht dafür, dass sich ein Prediger, ein Verkündiger des Evangeliums wichtig macht und in den Vordergrund stellt. Ich will es aber heute Abend ausnahmsweise doch einmal tun, nur um des besseren Verständnisses willen. Meine Person spielt keine Rolle, es ist nur ein Vergleich. Ich möchte mir nämlich ein Kompliment machen. Ich mir selber heute Abend. Darf ich mich euch vorstellen, ich Kamel? Könnt ihr verstehen, wo ich hinaus möchte? Er nimmt nicht Eiferpferde, nicht hoch zu Ross. Kamele nimmt der Eliezer. Was braucht der Heilige Geist, um dem himmlischen Isaak Jesus eine Brautschar zuzuführen? Eine Vollzahl Kamele. Ja, wie soll ich das verstehen? Ich sage, ich habe Kameologie studiert. Ich will es euch erklären. Ein Kamel ist ein Lastenträger. Welche Menschen nimmt der Heilige Geist? Die bereit sind, Lasten zu tragen. Zweitens, ich habe beobachtet, dass ein Kamel seine Lasten kniend auf sich nimmt. Es muss niederknien und dann kriegt es die Lasten aufgeladen. Was hat einer zu tun, den der Heilige Geist benutzt, um die Brautseelen zu Jesus zu führen? Er muss kniend die Lasten auf sich nehmen. Drittens, ein Kamel kann ungeheure Entbehrungen auf sich nehmen. Es kann verzichten. Die Boten Gottes, wenn sie noch so gut reden können, noch so gut predigen können, aber nicht gelernt haben zu verzichten, liebe Geschwister, die kann der Heilige Geist für diese schwierige und überaus wichtige Aufgabe gar nicht verwenden. Jetzt habe ich eine ganz merkwürdige Frage an dich. Möchtest du dich nicht zu einem Kamel Gottes machen lassen, dass er gebrauchen kann, dieser Heilige Geist, mitzuwirken für den großen und wunderbaren Auftrag? Es wird weiter berichtet, und diese Kamele wurden beladen mit den Gütern des Herrn. Auf wem liegen die Güter des lebendigen Gottes? Wer ist ausgerüstet mit himmlischer Weisheit? Wer hat in sich die Kraft des Heiligen Geistes? Wer kennt die Pläne des lebendigen Gottes? Wer hat wirklich eine Berufung? Durch wen möchte Gott wirklich etwas tun? Durch Kamele. Ich denke, wir verstehen uns. So ging die ganze Karawane los in Richtung Mesopotamien. Ich denke, es hat einige Tage gedauert, bis Eliezer mit diesen Kamelen, mit dieser ganzen Karawane dort ankam. Und was dort geschildert wird, du, das ist wieder ganz einzigartig. Da muss man geradezu staunen. staunen über die ewige Weisheit, die in diesem wunderbaren Bibelbuch im Worte Gottes enthalten ist. Er kam dort des Abends an. Am Abend dieses Gnadentages kommt Eliezer mit seinen Kamelen, mit den vom Himmel her ausgerüsteten Lastenträgern an im Hause Nahors. Wie sagt doch der Herr Jesus in Matthäus 25, dann, wann? Nach Matthäus 24, dann wird das Himmelreich gleich sein. 10 Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen. Wann ist denn dieses dann? Wann kommt der Eliezer im Hause Nahors an? Jetzt, in dieser Zeit, in der wir leben. In unserer Zeit, liebe Geschwister, hat der Heilige Geist die schwierige Aufgabe, die Braut dem Herrn Jesus zuzuführen. Du, pass auf, dass du diese Gnadenzeit nicht versäumst. Religiosität und fromme Aktivität, die genügt nicht. Liebe Seele, ich bitte dich im Namen des lebendigen Gottes, erkenne die ungeheure Gnade, die dir heute Abend in Jesus Christus angeboten wird. Schüttle alles von dich ab. Lass alles hinter dich. Erkenne, es geht um das Höchste, um das Schönste in deinem ganzen Leben. Wie macht dieser Eliezer das? Der geht nicht in die Stadt und hört auf die Leute, was die sagen. Er braucht keine menschlichen Empfehlungen, durchaus nicht. Er kniet nieder dort am Brunnen vor der Stadt und bittet zum Gott Abrahams und sagt, mein Gott Abraham, sagt er, wenn nun die Töchter dieses Landes herauskommen werden, dann gib mir ein Zeichen, dass ich die Richtige treffe und finde. Und zwar gib mir das Zeichen, wenn ich eine um Wasser bitte, obwohl sie mich nicht kennt, mir aber zu trinken gibt, dann will ich daran ersehen, dies soll es sein. Und wenn sie dazu noch, ohne dass ich sie bitte, ganz aus freien Stücken heraus, von sich heraus, dann noch bereit ist, meine Kamele zu tränken. Die soll es sein. Wie bewirkt der Eliezer, der Heilige Geist, seinen Auftrag? Er bittet von Gott um ein Zeichen für die Brautseelen. Gott macht ein Zeichen an die Brautseelen. Und der Heilige Geist sucht, weißt du, wen er sucht? Die von Gott Gezeichneten. Wie hatte Jesus gesagt? Es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Wie leid tun mir die Aktivisten in unserer Zeit. Wie schade ist doch um all die Mühe, um all das Geld, das verschwendet wird. Man sucht nur seine Ehre und es schaut gar nichts dabei heraus, wenn nicht Jesus wirkt, liebe Geschwister, wenn nicht Gottes Geist an der Arbeit ist, dann ist alle Mühe ganz, ganz umsonst. Ich möchte flehen, o komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Willst du, dass der Eliezer heute Abend kommt? Ich sage dir, der ist hier heute Abend. Ich kann das mit großer Gewissheit sagen. Er hat's auf dich abgesehen heute Abend. Mit dir, mit deiner Seele hat er etwas vor. Dieser Eliezer hat kaum ausgebetet und da kommt schon eine. Eine Wasserträgerin. An wen macht Gott ein Zeichen? An die Wasserträger. Träger des himmlischen Lebenswassers, des Heiligen Geistes sind. An denen macht Gott ein Zeichen. Und Eliezer beobachtet sie. Sicher hatte dieses Mädel den Tag über ziemlich viel gearbeitet und war müde und geht an den Brunnen. Ich kenne diese Breiten so gut. Ich kann mir das Bild so sehr vergegenwärtigen. Sie hat ihren 10-litrigen Krug, so viel geht etwa hinein, gefüllt, damit die dürstenden Arbeiter vom Felde etwas zu trinken hätten. Wir haben ja die biblischen Begriffe schon verloren in unserer modernen Welt. Es fällt uns ja so schwer, uns in diese einfachen, natürlichen Lebensbereiche hineinzudenken. Und dann nimmt sie ihn auf den Kopf und die gehen, sie tragen ihn, ohne mit den Händen zu halten. So ist das dort üblich. Und will den Heimweg antreten und da tritt ihr der Eliezer entgegen. Heilige Augenblicke. Die Engel Gottes stehen und staunen und sehen zu, wenn der Heilige Geist einem Menschen entgegentritt. Und weißt du, was er ihm gibt? Eine Zungensprache. Ha, vielleicht. Aber mir geht es um viel größere Dinge. Um weltumfassendere Dinge. Um den großen Auftrag des Heiligen Geistes. Ja, was gibt er ihr denn? Gar nichts zunächst, er verlangt etwas. Hast du es gehört? Der verlangt etwas von dir und sagt, gib mir zu trinken. Rebekka hatte diesen Mann noch nie gesehen, er war ihr fremd. Und doch klang etwas aus dem Ton heraus. Hörst du die Himmelsglocken läuten heute Abend? Merkst du, was für Töne heute Abend angeschlagen werden? Merkst du, wie es dir heute Abend zu Herzen geht? Ein Grußwort des himmlischen Bräutigams durch den Heiligen Geist. Da fallen die Nebelschwaden, die weichen, und das ewige Licht der himmlischen Herrlichkeit flutet in unsere Seelen hinein. Und wir wissen und verstehen, um was es geht in der letzten Zeit. Sicher war der Engel zwischen ihnen. Etwas im Ton dieser Stimme hat das Herz dieses Mädels berührt. Und Gott hatte in dem Augenblick ein Zeichen an sie gemacht. Und sie gewinnt Zutrauen und gibt diesem Mann zu trinken. Und währenddem er trank, dieser durstende Isaak, da kommt ja der Gedanke, ich gebe seinen Kamelen auch zu trinken. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das bedeutet. Ein Kamel kann 20 Liter trinken. Wenn es eine Wüstenreise hinter sich hat, auch 30 Liter. 10 Kamele waren's nach einer schweren Reise. Das bedeutet, 300 Liter musste die Rebekka aus dem Brunnen schöpfen in den Trog, damit die Tiere trinken konnten. Weißt du, was eine Schöpferin ist, die aus dem Lebensbrunnen schöpft? Kennst du den Lebensbrunnen? Jesus ist der Brunnen des Lebens. Wie hat der Heiland zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt? Wer von diesem Wasser der Welt trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht mehr dürsten, denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einem Brunnen, der nicht aufhört zu fließen und zu quellen. Schau, diesen Brunnen habe ich in mir. Das ist Jesus, dieser wunderbare Brunnen. Wir hörten doch, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Der Eliezer konnte nur staunen, er sah zu. Und wo Rebekka fertig war, füllt sie ihren Krug wieder und geht. Und da tritt er ihr das zweite Mal in den Weg. Siehst du die Arbeitsweise des Heiligen Geistes? Und jetzt fragt er sie, wie heißt du? Also bitte Näheres. Ich möchte alles über dich wissen. Der Heilige Geist möchte in alle deine Lebensbereiche und Gebiete hineinschauen. Der interessiert sich für alles, für dein Bankkonto, für deine Berufsverpflichtungen, für deine familiären Verpflichtungen, für deine Aufgaben, für deine Fehler, für dein Versagen. Über alles interessiert er sich. Verschließ dich diesem Heiligen Geist gegenüber nicht. Du mach dein Herz und dein Leben heute Abend weit auf diesem wunderbaren göttlichen Wirken gegenüber. Und als es sie sagt, wer sie ist, das Haus verrät, in dem sie wohnt, in dem sie arbeitet, über den Zustand dort spricht, greift er in die Tasche und gibt dir zwei goldene Armringe und einen Fingerring. Das heißt, ich habe einen Auftrag für dich. Etwas ganz Wichtiges, ein ganz herrliches Angebot habe ich für dich. Wie spricht Gott durch den Propheten? Ich will mich mit dir vermählen, verloben in Ewigkeit. Der himmlische Isaak, er interessiert sich für dich. Der Heilige Geist bringt es dir nahe. Die Braut hat das Gold. Weißt du, was das Gold ist? Nach dem Petrusbrief ist es der Glaube, auf dass euer Glaube viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das im Feuer bewährt ist. Das wahre Vertrauen, das Herzensvertrauen hat die Braut. Und Gold bedeutet die Herrlichkeit Jesu Christi. Die Herrlichkeit des Heilandes liegt auf den Brautseelen. Und Rebekka eilt nach Hause. Jetzt muss ich euch aber noch etwas erklären. Etwas vom Hause Nahors. Ach, das sind doch so lehrreiche Bilder. Da war noch ein Mann, ein ganz schlauer Mann, der dem Jakob in fast gar nichts nachgestanden ist. Das war der Laban. Im Hause Nahors, in diesem frommen Hause, da gibt's eine Rebekka. Aber aufgepasst, da gibt's auch einen Laban. Ich kann so im Geiste, weißt du, mit göttlichen Augen, ich sehe das Haus Nahors, ich sehe die fromme Welt. Ich weiß, da steckt die himmlische Rebekka, die Braut Jesu Christi steckt da drin. Ich sehe aber auch den Laban da drin wohnen. Wenn die Rebekka nach Hause kommt, lasst mich jetzt doch mal so ganz rein menschlich einmal betrachten. Da fällt ihm etwas an der Rebekka auf. Das war vorher nicht da. Das Gold! Und das sticht dem Laban ins Auge. Und da fragt es ihn, schau mal, unser Fräulein, heute Nachmittag auf dem Feld habe ich aber das Gold noch nicht gesehen. Du, was war denn da beim Brunnen, beim Wasserholen? Erzähl mir doch mal. Brautseelen, wenn die zum Wasserholen reisen, wenn die in die Versammlung gehen, die nehmen etwas aus der Versammlung mit. Weißt du, was die mitnehmen? Gold nehmen die mit. Und das hatte dieser schlaue Laban, der hatte das gesehen. Na sag mal, was war denn da los? Und Rebekka in ihrer Einfalt berichtet, genauso wie es gewesen ist, von diesem Mann. Wenn jetzt der Laban ein Schwabe gewesen wäre, dann weiß ich genau, was er gesagt hätte. Er hätte ganz schwäbisch gesagt, ha, du bist schon mal ein Dummerle. Auf Deutsch, ha, du bist mal ein Dummerchen. So einen Mann, der mit Gold zahlt, der das so königlich lohnt, das bisschen Arbeit, was du da für ihn getan hast, den lässt man doch nicht am Brunnen stehen nach so einer schweren Reise. Braucht der Quartier, der braucht Nahrung, der möchte sich reinigen, der möchte ein Bad nehmen, seine Kamele müssen versorgt werden. Das tut man doch nicht und ließ sie stehen und wetzt da hinaus und hat sich beinahe einen Fuß herausgerissen vor lauter Vornehmheit. Du, der hat ganz feine Umgangsformen gehabt, dieser Laban, dieser fromme Schlaumeier. Aber du, Laban, täusch dich nicht, du kriegst kein Gold. Das Gold hat die Braut. Und er ist rausgegangen, verneigt sich ganz vornehm und sagt, sind Sie der Herr, von der unsere Rebekka erzählt hat? Ja, der bin ich wohl. Es würde uns zur Ehre gereichen, wenn wir Sie in unserem Hause mit Ihren Kamelen zu Gast haben dürfen. Ja, man hat den Heiligen Geist ja schon gerne in den Versammlungen, schon gerne in den Häusern. Ja, weil man etwas von ihm erwartet. Aber Laban, pass auf. Gut, sagt er, ist Platz für alle Kamele? Ja, ich gehe voraus. Ganz freundlich und vornehm geht er voraus. Und so kommt die Karawane da hinein in das Haus Nahors. Ich kann mir denken, dass sich dieser Laban ganz schön aufgespielt hat. Er rief in die Küche. Bitte das beste Essen, was es im Hause gibt, zubereiten. Wir haben hohen Besuch. Den Knechten hat er Befehl gegeben. Richtet ein Quartier für die Kamele her und das beste Futter, das wir haben. Alles Anstrengung, aber der kriegt kein Gold. Und dann wird alles zubereitet. Der Eliezer wartet so lange. Dann wird eine wunderbare Tafel wird da gedeckt. Die kostbarsten Speisen des Hauses sind da. Und wo alles bereit und fertig ist, da bittet man und sagt, bitte, lieber Gast, treten Sie näher, setzen Sie sich an den Tisch. Jetzt kommt was ganz Merkwürdiges. Beschwörend hebt Eliezer seine Hand und sagt, ich esse hier keinen einzigen Bissen von diesem Mahlzeiten, von diesem Tisch, bevor ich nicht mein Anliegen vorgebracht habe. Ich bin nicht zur Unterhaltung hier. Ich bin nicht hier, um einen Festschmaus zu machen. Ich habe einen ungeheuren, wichtigen und ernsten Auftrag von meinem Herrn. Und ehe ich den nicht an den Mann gebracht habe, ehe esse ich keinen Bissen von eurer Mahlzeit, von eurem bereiteten Tisch. Sie sind alle bestürzt. Ja, was ist das für ein Auftrag? Und dann erzählt er das alles in so schlichter Weise, warum er da sei. Er erzählt die Begegnung mit Rebekka dort. Und dann stellt er sie vor die Alternative. Nun, sagt mir bitte, ihr selber, seid ihr die Leute aus deren Mitte? Der Herr meinem Herrn Isaak eine Braut zuführen möchte? Wenn ja, dann sagt es. Wenn nein, dann sagt es auch, damit ich mich wegwende von euch und woanders hingehe. Liebe Geschwister, liebe Freunde, heute Abend in diesem Raum, sagt mir, seid ihr die Leute, aus deren Mitte heute Abend der himmlische Eliezer, der Heilige Geist, dem himmlischen Isaak, Jesus eine Braut zuführen möchte? Wenn ja, dann sagt es. Wenn nein, dann sagt es auch. Dann wird sich der Heilige Geist von euch wenden und wird woanders arbeiten. Willst du diesen Heiligen Geist an dir arbeiten und wirken lassen, oder soll er sich wegwenden von dir? Ja, wenn das so ist, selbstverständlich sind wir mit der Sache einverstanden. Und dann setzt man sich und man isst. Und nach dem Essen greift der Eliezer wieder in seine Tasche und schenkt der Rebekka noch einmal Gold vor den Augen aller anderen. Rebekka, du Gesegnete im Hause Nahors, du empfängst vom Eliezer das Gold. Oh, die Braut Jesu Christi ist so herrlich, innerlich geschmückt. Und die anderen bekommen auch etwas, Würze bekommen die. Du, lass die Leute im Hause Nahors ihre Würze bekommen. Oh, lass sie ihren Eifer bekommen. Ach, lass mich gehen, dass ich Jesus möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen und vor seinem Thron zu stehen. Ich möchte Jesus, nicht seine Segnungen, nicht seine Gaben, die bekomme ich nebenher auch noch, aber ich möchte ihn selber haben. Ich empfinde heute Abend, ich merke, dass der Heilige Geist ein tiefes Verlangen in dein Herz hineinlegt und du Jesus suchen möchtest. Eliezer übernachtet dort am Haus. Er bleibt im Hause Nahors. Weißt du, wie lange? Bis die Rebekka dort herausgelöst ist. Die Herauslösung Rebekkas aus dem Hause Nahors gehört zur schwierigen Aufgabe, zu der schweren Auftrag, den der Heilige Geist hier auf dieser Erde hat. Das Hause Nahors ist die fromme christliche Welt, einschließlich aller christlichen Kreise. Die Braut wird herausgelöst und herausgeholt, auf wunderbare Weise. Am nächsten Morgen kommt die Mutti der Rebekka vor den Gast und sagt, so, mein lieber Herr, nun habe ich die Bitte, dass die Rebekka noch 1 bis 10 Tage hier bleibt. Ich vermute, das war der Landessitte gemäß, um sich von Verwandten und ihren Bekannten zu verabschieden. Und jetzt spricht der Eliezer, das eingangs zitierte Wort. Haltet mich nicht auf! Der Herr hat Gnade gegeben zu meiner Reise. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Der Heilige Geist hat eine wichtige Aufgabe. Er ist durch einen Schwur an den lebendigen Gott gebunden, der Himmel und Erde gemacht hat. Der will keine Verzögerung. Der Heilige Geist hat nur eine einzige Aufgabe, die Herauslösung der Brautgemeinde in dieser letzten Zeit. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Ja, wenn das so eilig ist, sagt die Mutter und die Verwandten, ja, dann ruft doch die Rebekka, sie ist drin in der Kammer, fragt sie selber, ob sie so mit einverstanden ist. Und dann ruft man hinein, Rebekka, komm heraus, ich möchte deinen Namen hinsetzen, Eva, Maria, Caroline, Elisabeth, oder wie du heißt, komm heraus aus dem Hause Nahors, Karl, Richard, Heinz, Rudolf, komm heraus aus dem Hause Nahors. Und dann fragt man sie, willst du mit diesem Manne gehen? Und was sagt Rebekka dazu? Ja, ich will. Sie ist bereit, sich herauslösen zu lassen. Ach, wie bin ich froh. Aber eins weiß ich und ich begreife und verstehe, dass ich als Brautseele aus dem Hause Nahors herausgelöst werde, nicht mit Krach, nicht mit Poltern, nein, sondern mit der ewigen Weisheit des lebendigen Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes. Rebekka geht mit, gleich am selben Tage. Der Eliezer hat keine Ruhe, als bis die beiden beieinander sind, Rebekka und der Isaak. Ich brauche euch nicht zu erklären, dass auf der Hinreise die Rebekka alles über den Isaak wissen wollte. Wie sieht er aus? Wie benimmt er sich? Wie sind seine Charakterzüge? Was sind seine Gewohnheiten? Was besitzt er alles? Was gehört ihm alles? Eine Brautseele möchte vom Eliezer immer mehr über Jesus wissen, nicht über das letzte Fußballspiel. Noch nicht einmal über die Aktivität der Terroristen. Ist ja alles ganz interessant in dieser brutalen, kalten, rücksichtslosen Welt. Eine Brautseele möchte alles über den himmlischen Isaak wissen. Und das war eine Zubereitung, dort auf den Weg zu Isaak. Noch zwei Dinge und dann schließe ich. Als sie dort ankommen, sieht Rebekka von der Ferne, wie ein junger Mann ausgeht. Es war Isaak, die Bibel berichtet uns, er ging aus zum Beten. Jesus, der hohe Priester, der betet, der Beter. Rebekka erblickt ihn mit den Augen der Sehnsucht von Ferne. Sie frug den Eliezer, wer ist dieser Mann? Das ist mein Herr, der Isaak, sagt er ehrfurchtsvoll. Und da verhüllt sich die Rebekka. Wir leben in einer Zeit der Enthüllung, der schamlosen Kleider. Es liegt mir völlig fern, hier Gesetze aufzustellen. Wer schamlos sein möchte in seinen Kleidern und in seinem Benehmen, der soll es sein. Er wird seinen Lohn ernten. Eine Rebekka, die Brautseele Jesu Christi, ist nicht schamlos. Die enthüllt sich nicht, die verhüllt sich. Halleluja. Hoffentlich fühlst du und merkst du, um was es geht. Nicht um billige Gemeindesatzungen, nicht um billige Menschengesetze. Hier geht es um die tief innere Keuschheit einer bräutlich gesinnten Seele. Du kannst über mich denken und reden, was du willst. Mir ist das eine heilig ernste Angelegenheit. Eine Brautseele ist keusch und zurückhaltend und zuchtvoll. Und noch das Letzte. Die Bibel berichtet uns, dass Isaak und Rebekka sich einander sehr lieb gewannen. Der Herr Jesus hat seine Brautseele sehr lieb. Und die Braut wird mit Jesus Christus alles ererben. Der König nimmt seine Braut hinein in die Schatzkammer. Er lässt sie Teil werden seines ganzen Reichtums. Willst du mit diesem Manne ziehen? Willst du mit diesem Eliezer ziehen? Gott helfe dir. Gott helfe mir, dass wir unseren Herrn verstehen mit seiner Botschaft heute Abend. Amen.
Amen.
Yeah.